Spätfilm
mit AE.
Spätfilm mit AE.
Ja, ich hab's jetzt doch eigentlich überall mit R geschrieben.
Es geht darum, dass wir kluge Sprüche über alte Filme klopfen.
Der Podcast heißt Spätfilm. Wir reden spät über alte Filme.
Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang.
Du bist ja eh immer dafür, dass man ganz viel Hitchcock guckt.
Ja, ich bin ein Hitchcock.
Hitch wurde er genannt von seinen Hitch. Freunden, Bewunderern und Kollegen. Ja, Hitch.
Ja, so nenne ich ihn auch immer.
Hitchcock, Alfred Hitchcock, hat über 60 Filme gemacht. Den Unterschied zwischen Suspense und Misery. Genauso wie er dialogische Filme verachtete.
Nee, meine Frage war jetzt nur, ob du jetzt weiter über Hitchcock reden möchtest.
Gut. Gut, bei Psycho habe ich vergessen, eine Sache zu fragen, die ich dich unter der Woche schon
aber
gefragt habe.
Aber du kannst doch jetzt nicht noch nach...
Doch, das wird jetzt, schließt jetzt gleich an. Und zwar, wie viele Punkte würdest du Psycho geben auf einer Skala von 1 bis 100?
100 Punkte!
Wirklich?
100
Komplett, der beste Film, den du je gesehen hast. Es gibt keinen Film, der besser ist.
Es gibt welche, die gleichwertig gut sind, aber es gibt keinen, der besser ist.
Don't get me wrong, Mark. If there was the slightest chance of this coming off, of course I'd do it. But it's got to be convincing. For instance, how could I possibly have persuaded Swan to do a thing like this? Well, you offered him money or something. What money? I don't have any. Yes, you'd have had Margot's. It'll be months before I get my hands on that. And people don't commit murder on credit. Oh, I'm afraid you'll have to think of something better than that.
Prost, lieber Daniel.
Prost, liebe Paula. Hallo Paula, müssen wir ja als
hallo
Trademark
Daniel
hinterher sagen. Hallo, liebe Hörer.
Hallo, liebe Hörerinnen. Herzlich willkommen zu unserer 10. und Jubiläumsfolge von Spätfilm. Kino in deinem Gehörgang.
Jetzt wollte ich gerade sagen, mit AE, aber ja. Das ist der Catchphrase, den haben wir ja schon wieder sein lassen und sind jetzt mittlerweile bei Kino in deinem Gehörgang.
Ja, das war unsere Tochter, die damit angefangen hat.
Stimmt. Also ich glaube nicht, dass sie es sich ausgedacht hat, sondern das waren schon wir, nur sie hat es dann eingesprochen. Habe ich mir das ausgedacht?
Ich war es nicht.
Okay. Paula!
Daniel!
10 Folgen Spätfilm, was sagst du? Ein halbes Jahr. Vor im April haben wir uns hingesetzt und die erste Folge aufgenommen.
Ich sage dazu, dass ich erschüttert bin, dass es nur 10 Folgen, dass es jetzt erst die 10. Folge ist. Denn in meiner Erinnerung sind es schon viel mehr Folgen gewesen. Aber ja, da habe ich mich wohl getäuscht. ich freue mich trotzdem, dass wir dabei geblieben sind, denn eigentlich war es nur so eine Quatschidee, ja, so eine Schnapsidee, sagt man dazu eigentlich, von mir, weil du so ein paar Podcasts angehört hast, die ich unheimlich langweilig fand. Du sie aber trotzdem gehört hast.
Wir werden keine Titel nennen.
Nein, ich weiß auch nicht, wie die hießen. Es führte mich nur zu der Idee, weil ich dachte, wie so eine Stunde lang dumm rumschwafeln, das kann ich auch, ja. Und wie sich zeigte, ist es doch schwerer, als ich dachte. Also ersteres nicht, zweiteres nicht. Dieses dumm rumschwafeln, das kann ich auch ganz gut, aber stundenlang, das fällt mir schon schwer. Da muss ich mich ja dann auch so ein bisschen konzentrieren, damit es auch noch etwas zusammenhängend bleibt. Und insofern nehme ich also meine ursprüngliche Hypothese, dass das Podcasts eben aus dilettantischen Gesprächen bestehen, zurück. Und ich habe meine Meinung sogar nicht aus eigener Erfahrung, also nicht durch das selber Podcasten revidiert, sondern ich habe inzwischen auch einen Podcast gefunden, den ich sehr gerne höre.
Ja, placken hier.
Ja, soll ich sagen?
Natürlich.
Und zwar geht es um Troja Alert.
Das ist dein Lieblingspodcast.
Das ist mein Lieblingspodcast. Also ich habe jetzt auch nicht viele, ne, die ich höre, aber was Stefan und Daniel immer erzählen, ist...
Ein anderer Daniel.
nicht du, genau, ein anderer Daniel, finde ich einfach sehr gut. Das ist sehr interessant und die beiden kommen auch immer auf ganz dolle Sachen, wenn die diskutieren. Und ich glaube, sie sind auch immer so ein bisschen besser vorbereitet, also besser als ich. Du bist ja auch immer sehr gut vorbereitet. Und um unserem Podcast jetzt auch ein bisschen mehr Anspruch zu geben, von meiner Seite her, habe ich mir jetzt auch Notizen gemacht.
Ja, spitze.
Ich habe hier einen Block aus Papier. Ha?
Ich glaube, das hat man nicht gehört.
Ja.
Echtes Papier aus echten toten Bäumen.
Also ich habe hier mit dem Kugelschreiber auf Papier was aufgenommen, geschrieben. Da ist sogar eine Seite zustande gekommen.
Du hast nicht in den Kugelschreiber reingesprochen.
Gerade eben?
Nee, weil du meintest, du hast aufgenommen.
Ach so, nee, das nicht. Nee.
Geschrieben.
Das ist ganz altmodische Technik. Ja, ich weiß nicht, ob es deswegen anspruchsvoller wird. Mein ursprünglicher Plan hat irgendwie witzig zu sein. Ist halt auch nicht so einfach umzusetzen.
Ich glaube, du solltest einfach dir nicht so viele Zwänge auferlegen, sondern ganz du selbst sein und dann den Hörern und Hörerinnen überlassen, ob sie uns hören wollen oder nicht.
Genau, deswegen trinke ich auch immer Alkohol, während wir das hier machen.
Genau, und heute trinken wir Sekt, nur der haut bei mir immer total rein, das heißt, ich bin wahrscheinlich gleich schon...
Ach, dann bist du heute der alberne
so
Part.
So betrunken, dass ich nur noch rumlallen werde. 10 Filme haben wir besprochen.
Nein, neun
haben wir besprochen, heute besprechen wir den 10. Welche Filme sind dir denn in Erinnerung geblieben und was von den Filmen?
Ich fange erstmal an mit den welchen, ja. Mhm. Und zwar fingen wir an mit einem Film von Hitchcock namens Psycho. Und jetzt brauchst du mir jetzt nicht zeigen.
Oh, okay.
Du wolltest mich doch fragen, was hängen geblieben ist. Dann Die Ritter der Kokosnuss, Into Darkness, Es geschah in einer Nacht, haben wir als letztes besprochen, Trainspotting, oh je, meine, Sparta, nee, nicht Sparta, 300.
Mhm.
Wie viel habe ich denn jetzt?
8.
8?
Ah, 7 mit dem heutigen sind es 8.
Oh, da muss ich jetzt wirklich noch mal...
Noch 2, soll ich sagen.
Ja.
Breakfast Club und Pulp Fiction.
Natürlich.
Hm. Und hast ja auch irgendwas Besonderes in Erinnerung geblieben an unseren Diskussionen?
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich das jetzt wiederhole, dann...
Ja, du brauchst ja jetzt nicht inhaltlich wiederholen, aber du kannst ja zum Beispiel vielleicht so sagen, welche Folge dir besonders gefallen hat und welche Diskussion oder so.
Nee.
Nee.
Nö, kann ich, weiß ich nicht.
Okay. Also ich fand zum Beispiel unsere Breakfast Club-Folge ziemlich gut.
Okay.
Ich habe auch dich nochmal in der Kokosnuss, Ritter der Kokosnuss-Folge gehört. Das ist so sehr lustig, nicht? Da warst du gut drauf an dem Abend.
Okay.
Das du eben kurz angehört, als ich da rumgeschnipselt habe.
Ja.
Da meinst du, Gott, wärst du schrecklich gut gelaunt da.
Ach, das.
Das war das. Und auch persönlich sehr gut hat mir gefallen da in Trainspotting unsere Diskussion, ob Filme eine moralische Verantwortung haben.
Ja, das stimmt.
Haben.
Das war ganz gut.
Mhm. Und ja, unsere Hörer und Hörerinnen haben im Vorspann, im Vorgeplänkel jetzt schon so einen leichten Eindruck gewonnen, welchen Film bzw. von welchem Regisseur wir heute einen Film machen. Nämlich dem großen Hitch und dem letzten Film von Alfred Hitchcock hast du sage und schreibe 100 Punkte gegeben.
Ja, das war Psycho.
Das war Psycho. Und heute besprechen wir Dial M for Murder oder im Deutsch bei Anruf Mord.
Ja, das habe ich mir auf Deutsch notiert hier.
Und natürlich jetzt gleich an mich die Frage an dich als großen Hitchcock-Fan. Wird auch Dial M for Murder wieder die 100 Punkte von dir bekommen oder nicht?
Nein.
Warum das, Paula?
Also, ich finde die Frage mal wieder total schwierig, ja. also, erstens deshalb, weil die 100 Punkte für Psycho habe ich in der ersten Folge vergeben. Da war ich, glaube ich, ein bisschen großzügiger insgesamt.
Oha. Würdest du das heute nicht mehr tun?
Ich weiß nicht, es würde mir, glaube ich, schwerfallen, nochmal die höchste Punktzahl zu vergeben, weil ich würde gerne mir ein bisschen nach oben hin Punkte offen lassen, weil es könnte ja immer noch ein besserer Film kommen.
Mein Psycho ist verdammt gut.
Ja, also ich hatte ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, was also meine Kriterien sind oder welche Faktoren da eine Rolle spielen. Und einer ist, kann ich den Film voraussichtlich öfters mal anschauen. Das wird auch bei Dial M vom Mörder der Fall sein. Also der war kurzweilig und interessant genug und gut genug gemacht.
Ja.
Ihn öfter anzuschauen, aber er ist dann definitiv nicht mehr so spannend.
Ja? Fandst du nicht spannend? Okay, es ist aber was anderes.
Ja, eben.
Dies bei, na wohl. Ja, okay, nee. Bei Psycho ist ja schon so bis zum Schluss die Spannung da, ob der Mörder noch weitere Taten vollüben wird. Und das ist ja bei Dial M for Murder einfach nicht die Frage, sondern ja, da geht es ja dann ab der Hälfte des Films darum, wird der Mörder gefasst.
So. Ja, genau. Und das, das weiß man natürlich, bei Psycho weiß man auch, wie es ausgeht, aber das hatten wir ja eingehend besprochen, dass bei Psycho der Zuschauer irgendwann auf die Seite des Psychopathen gezogen wird, also man empathisch reagiert für den Schurken, für den Bösen, ja. Und das war jetzt bei Dial M for Murder ansatzweise zwar auch da, aber nicht so erschütternd.
Ja, aber es ist schon so, dass er auch, also er macht so einen Perspektivwechsel auf. Du hast im ersten Hälfte des Films, wo du halt siehst, wie Tony den Mord an seiner Frau plant.
Warte mal, du musst noch den Spoiler-Alarm
machen. Wir spoilern hier gnadenlos bei Spätfilmen, sprechen über jedes Detail des Films, soweit wir es bemerkt haben oder herausgefunden haben. Und dann nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Also wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr jetzt zum nächsten Podcast weiter switchen, denn hier werdet ihr da nicht glücklich werden. Wenn ihr aber wissen wollt, zum Beispiel, warum das Telefon aus den Credits in der Öffnungsszene eine riesige Attrappe war oder ja, warum sie zum Beispiel... Wer der Mörder ist, ja, das erzähle ich gleich. Oder warum sie zum Beispiel Gräben ins Studio eingelassen haben. Dann solltet ihr dranbleiben, denn das werdet ihr gleich erfahren.
Und noch vieles mehr.
Ja, ja. Da fällt mir auch ein, wir haben in den letzten 2 Episoden echt Sachen angerissen und dann doch vergessen, nämlich.
Und gerade eben auch. Wir schweifen nämlich schon wieder ab. Eigentlich ging es gerade um die Frage, die du mir gestellt hast, wie viele Punkte wir dem Film geben.
Ach so, ja.
Vielleicht sollten wir das nochmal...
Sollen wir jetzt schon
punkten? Wir dachten doch, wir machen das jetzt anfangs und am Ende schauen wir, ob wir die Punkte nochmal nach oben oder unten verschieben. Hast du denn dich da schon festgelegt? Weil ich müsste da gerade nochmal ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, ich habe eben noch mal kurz überflogen und der Film landet bei mir wieder auch in den oberen 20%.
Ja.
Das heißt, so 80 Punkte hat er auf jeden Fall.
Ja, sowas habe ich auch gedacht.
Und dann habe ich gesehen, ich habe Blade Runner 82 gegeben. Und im Gegensatz zu dir finde ich ja Blade Runner wesentlich besser. Also jetzt aber, ich weiß nicht, ob ich ihn besser als den Film finde. Das ist so schwierig, weil... Wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem Film von letzter Woche, wir sind ja, haben jetzt echt einen guten Rhythmus gerade, und zwar...
Es geschah in einer Nacht.
Da hatte ich ja eben das Problem, der Film ist nicht gut gealtert, sagte ich da,
ja.
Und ich fand ihn phasenweise langatmig und langweilig, und das war jetzt halt bei Dial M for Murder überhaupt nicht der Fall, sondern es war einfach ein Film, der hat geschwuppt so, der geht an ein, dreiviertel Stunde und ich war die ganze Zeit dabei so. Es war nicht einmal, dass meine Gedanken abgeschwiffen sind.
Abgeschweift.
Sein, ja. Oder dass ich auf mein Handy geguckt habe oder irgendwie, was weiß ich, geguckt habe, ob irgendwie ein spannender Tweet oder so da ist.
Sondern aber das ist dir bei 300 auch nicht passiert und trotzdem ist der Film unserer Meinung nach
schlecht. Aber ich fand den Film gut so. Mhm. Also es ist ein Film, der jetzt auch schon 50 Jahre auf dem Buckel hat und man kann ihn trotzdem noch extrem gut ansehen. 60 Jahre sogar.
Also
und, das ist halt, das habe ich ja auch bei Blade Runner damals gesagt, so ist eben bei Blade Runner nicht der Fall. Sondern Blade Runner ist ein anstrengender Film. So, der hat eine sehr langsame Erzählart und du musst echt dranbleiben, um überhaupt den Film zu verstehen. Von daher hat er da Vorteile, aber andererseits hat er halt irgendwie Blade Runner sehr viele Ebenen, auf denen ich den Film betrachten kann, über die ich nachdenken kann, und die fehlen Dial M for Murder.
Ja.
Wieder, Dial M for Murder ist einfach ein kleines Stück, was Hitchcock nannte selbst seine Auftragsarbeit. Er hatte irgendwie, seine Batterien war leer, meinte er, und er brauchte ein Filmprojekt, was er geplant hatte, war geplatzt, und er hatte dann von Warner Brothers gesagt bekommen, mach doch hier den Film, eine Theaterverfilmung, und hat er gesagt, so, ja, schiebe ich dazwischen, bevor ich mich wieder an einen großen Film ranwage.
Ja. So. Also ich finde auch, dass, also ich würde ihm auch irgendwie Punkte in den 80ern geben, mhm. also so 85 oder vielleicht sogar schon mehr Richtung 90 auch, und ich finde auch, dass man die Filme nicht direkt vergleichen kann. Also ich finde, man kann vollkommen unterschiedlichen Filmen 80 Punkte meinetwegen geben.
Mhm.
Die, also Filme, die ein unterschiedliches Niveau haben, weil der Unterhaltungswert ja auch eine wesentliche, also bei mir zumindest, eine große Rolle spielt
mhm.
in der Faktorenreihe. Und so kann es dann, also finde ich es auch legitim, einen total albernen Film, zum Beispiel albernen Film, gleichwertig zu benoten wie einen sehr tiefgängigen Film, der dann aber vielleicht einfach so anstrengend ist oder so
klar.
verstörend, dass man ihn dann vielleicht die nächsten 10 Jahre nicht nochmal schauen mhm. möchte.
Die Diskussion ja? hatten wir zum Beispiel auch bei Blade Runner, und
ja.
da muss ich halt, was dann dieses Kriterium, was du hast, will ich ihn nochmal sehen, finde ich ziemlich gut, denn es gibt sehr viele Filme, ich habe schon mal so ein bisschen über Lars von Trier gelästert, aber der hat auch extrem gute Filme gemacht. Aber auch zum Beispiel Wim Wenders hat auch Streifen gemacht, wo mhm. ich davor sitze und dann auch immer hart mit dem Schlaf kämpfe.
Paris, ja. Texas.
Genau, den hat
ich also jetzt auch im Kopf. Also der ist eindeutig ein sehr guter Film, aber da muss man schon auch fit sein.
Also er ist langatmig halt einfach. Und ja, von daher verstehe ich deine Kriterium voll, mhm. ob ich den Film nochmal sehen möchte.
Ja. Also bei Hitchcock kann man ja schon mal sagen, oder Hitchcock-Filme sind sowieso immer auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Skala angesiedelt, weil...
Der Mann wusste einfach, was er macht.
Genau, das ist schon ein Meister seines Fachs gewesen. Und
das werden wir heute auch wieder erörtern, sag ich dir.
Ja, also, ja, vielleicht kann ich gerade noch ganz kurz was dazu sagen, dass Dial M for Murder basiert auf einem Drama, also in einem Theaterstück.
Mhm.
Und das entsprechend spielt der Film eigentlich nur an einem Schauplatz, der Wohnung eines Ehepaares. Und trotzdem hat der Hitchcock da halt wieder so ein total spannendes Kriminalstück draus gemacht. Und auch durch eine besondere Kameratechnik und Schnitttechnik da eben ein Kunstwerk draus geschnippelt. Und ja, vielleicht möchtest du da gleich drauf eingehen, oder sollen wir erstmal noch zum Inhalt was sagen?
Nee, du kannst jetzt, du hast mir jetzt den Ball rüber gescrewt, dann
jetzt hab ich
lass ihn mal nicht fallen, sondern mach gleich weiter.
Ja.
Ja, es ist ein Kammerspiel wieder. Wir sind, da ist wieder auch die Parallele zu, ach, wie hieß er, unser Highschool-Film?
Breakfast Club.
Genau, Breakfast Club. Also wir haben ein sehr beengtes Setting. Im Grunde ein Raum. Man kriegt ein bisschen vom Flur mit. Mal ist so eine Szene
auf der Straße. So
auf auch, der ne? Straße, so ganz kurze Szene in diesem Herrenclub da von Tony. Ich muss gleich nochmal gucken, ob wirklich Tony heißt, nicht, dass jetzt mich die ganze Zeit was Falsches sage. Egal.
Aber und doch, so, das ist Tony.
Es gibt so mehrere, also kleinere Ausflüge in verschiedene Räume, aber zu 95%, wenn nicht mehr, spielt der Raum im Wohnzimmer eines Apartments. Also ein Kammerspiel.
Was mir gerade einfällt, der fängt ja nicht im Apartment an, mhm. sondern auf der Straße.
Mhm.
Und das Erste, was man sieht, ist ein Polizist.
Stimmt.
Die Andeutung ist also schon klar, oder die epische Vorausdeutung, es geht um ein Verbrechen.
Und es geht auch, die zentrale Rolle hat auch die Polizei in dem Film.
Ja, das stimmt.
Es geht ja, wie gesagt, nicht wie bei Psycho primär um, es geht zwar auch um den Täter,
ja.
Aber es geht ja auch die Aufklärung
des, die Aufklärung
des Verbrechens wichtig, steht sehr im nicht im Mittelpunkt, weil es ist so zweigeteilt. Die erste Hälfte des Films die Planung und dann kommt halt die Durchführung des versuchten Mordes und danach kommt dann die Aufklärung.
Wobei,
kommen wir gleich zu.
Ja, nur eine Sache wollte ich noch kurz sagen, war ja eigentlich totaler Quatsch, was ich gerade gesagt habe. dass man durch den Polizisten schon mal sieht, dass es um ein Verbrechen geht, weil das sieht man schon allein, wenn man den Titel liest. Ja,
das ist lustig, also, weil ich dachte eben auch gerade, dass ich sagte so, oh, wenn unsere Hörer den Vorspann gehört haben, haben sie schon so eine Ahnung, über welchen Film oder Regisseur wir sprechen? Die haben sie natürlich auch, wenn sie den Podcast heruntergeladen haben und den Titel gesehen haben.
Okay.
Ja, sind wir ins gleiche Fettnäpfchen quasi getreten. Ja. Aber nochmal zurück zum Kammerspiel, denn das ist echt cool. Hitchcock hat in das Filmemachen in den 20er Jahren in Deutschland gelernt. Damals die große Zeit der UFA. Und da hat er bei den großen deutschen Stummfilmregisseuren, Lubitsch und wie sie nicht alle heißen, kommen wir bestimmt auch nochmal irgendwann zu, hat er halt das Filmemachen gelernt. Und da nämlich auch das Kammerspiel, jetzt nicht das Kammerspiel im Theater, sondern das Kammerspiel im...
Umgesetzt.
Genau, für Kammer. Die Leinwand. Also, wie inszeniere ich ein Stück, was ein sehr beengtes Setting hat? Und... Ich glaube, ich werde es da, ist in diesem Vorspann davor geschnitten. Das werdet ihr gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Hitchcock verachtete ja auch dialogische Filme. Das heißt, ein Film, wo ich einfach nur die Kamera starr aufstelle und dann lasse ich Leute sich unterhalten, das war nichts für Hitchcock, sondern er wollte Kameraarbeit. So, sondern die Kamera, die Filme erzählt man in Bildern, nicht in Worten. Das ist dieser berühmte Hitchcock-Spruch. Und das heißt, er hat sich quasi selbst jetzt in eine Situation gebracht, wo er nur einen Raum hat und den muss er filmisch so umsetzen, dass er trotzdem da einen Film draus macht und kein Theaterstück. Und das löst er halt ganz brillant, nämlich eben aus dieser Schule der 20er Jahre Stummfilme, dass zwar die Schauspieler beengt sind in ihren Handlungen, aber die Kamera frei ist und er macht wirklich die wildesten Akrobatiken mit seiner Kamera, was dann wiederum auch damit zu tun hat, dass der Film original in 3D rauskam. Wir hatten nämlich in den Anfang der 50er Jahre die erste große 3D-Welle.
Das fand ich wirklich überraschend. Und ja, ich dachte, das sei später gewesen.
Zum ersten Mal war 3D total in und Dial M for Murder wurde in 3D gedreht. Aber selten nur in 3D vorgeführt, nämlich als er dann rauskam, war die Welle schon wieder abgeebbt. Und so haben die meisten Leute ihn eigentlich in 2D gesehen in den 80ern, als dann der nächste Boom 3D-Film war. Wurde er nochmal in die Kinos gebracht, da haben ihn dann schon mehr gesehen. Und
jetzt, also in 3D.
Genau, in 3D. 3D-Version. Und jetzt, wo wir den dritten Anlauf haben mit den 3D-Filmen, hat ihn Warner Bros. Auch nochmal auf Blu-ray als 3D-Film rausgebracht. Ach, also man kann ihn jetzt auch wieder in 3D sehen. Das nimmt er halt quasi noch als zusätzliches Element, dass er halt einfach Tiefe diesem sehr kleinen Raum gibt und dadurch die wildesten Kamerapositionen hat. Zum Beispiel die eben schon erwähnten Gräben, die er ins Studio hat einlassen, so dass er vom Fußboden aus filmen kann. Das macht er sehr oft. Also von unten herauf die Schauspieler ansehen. Besonders wenn du halt jetzt Tony und Swan heißt er, Swan, der engagierte Mörder, wenn du die halt siehst, so als quasi Bösewichter, dass sie halt nochmal gefährlicher wirken, wenn du sie halt von unten herauf
filmst. Ist das dann die Regenwurmperspektive?
Ja, oder Froschperspektive habe ich es gelernt im Kunstunterricht. Froschperspektive. Und die Vogelperspektive benutzt er nämlich auch.
Genau.
Zum Beispiel, wenn er, also da wird wirklich die Kamera oben von der Studiodecke, wird dieses Apartment gefilmt.
Also das ist mir schon echt aufgefallen.
Das ist auch extrem ungewöhnlich für einen Film. Das hast du eher in so Mockumentaries, so, also so gefakte Dokumentare.
Ja, genau.
Wo du dann halt so
daran habe ich mich auch erinnert. Ja.
Aber benutzt es auch so, um dann halt spezielle Gegenstände in den Vordergrund zu setzen.
Ja, und man distanziert sich ja dann nochmal. Man wird dann irgendwie nochmal tatsächlich mehr zum Beobachter, ja.
Das ist nämlich der nächste Punkt, dass die Kameraperspektive sehr oft so den Fokus einnimmt, dass du das Gefühl hast, du bist hier jemand, der heimlich dieser Planung des Mordes oder nachher den Aufklärung des Mordes lauscht, indem du halt ein Objekt im Vordergrund stehen hast, was natürlich in 3D dann noch mehr wirkte, und die, wie gesagt, unten am Boden bist. Und er hat auch immer so leichte Bewegungen in der Kamera gehabt. Nicht so eine Wackelkamera, die ich total stressig finde. Steadicam ist das Gegenteil. Steadicam ist eine spezielle Vorrichtung von einer Handkamera, damit sie halt immer steady bleibt, ja. Halt, damit sie nicht eben dieses Wackeln hat, so, was man aber oft als Action, um die Action anzuheizen, hat man oft diese Wackelkamera. Aber das macht er eben nicht, aber er hat so leichte Bewegungen, dass du halt diesen Eindruck hast, als wärst du mit dabei, so. Also, dass nicht die Kamera feststeht, sondern sie bewegt sich so ein bisschen, aber eben sie zittert nicht.
Also, das finde ich schon beeindruckend, weil das sind alles so Sachen, die mir überhaupt nicht aufgefallen sind. Doch, also, außer der Kamera von der Decke aus. Mhm.
Und das habe ich aber schon während des Films zu dir gesagt. So, merkst du, wie die Kamera sich bewegt? Und
ja, ich habe es halt nicht gemerkt.
Oder er dann öfter mal plötzlich ranzoomt, so quasi um den Fokus zu setzen. So.
Nee, das ist mir auch nicht aufgefallen. Das heißt, es war halt auch nicht plump, sondern eher. Nee. Aber natürlich, was ich noch fragen wollte, diese Gräben waren dann so tief, dass der Kameramann darin stehen konnte. Mhm. Okay. Mhm.
Und diese 3D-Kamera muss ein echtes Ungetüm gewesen sein.
Das kann ich mir vorstellen.
Diese 3D-Kamera in den 50ern war halt wohl ziemlich sperrig. Also sie hatten da auch ernste Probleme bei diesem kleinen Set.
Ja, willst du vielleicht gerade mal, du sagst, die 3D-Kamera war ein Ungetüm. Mhm. Nochmal von dem anderen Ungetüm berichten.
Sprich dich aus.
Von der Telefonattrappe.
Ja, genau, das sind wir gerade auch bei dem Thema. Ein Problem dieser 3D-Kamera war nämlich, dass sie nicht gut klarkam mit extreme Close-Up, sehr großen Nahaufnahmen oder sehr starken Nahaufnahmen. Die wurden nicht scharf und das hat Hitchcock massiv gestört erstmal, da hat er sich tierisch aufgeregt. Und zweitens wollte er halt für die Exposition haben, wie man halt dieses Telefon sieht, so ein altes Telefon mit Wählscheibe, wo dann neben den Zahlen auch Buchstaben stehen und dort, wo eigentlich MNO stehen sollte, ist dann halt nur ein großes M, was gewählt wird. Und das konnte er eben mit dieser 3D-Kamera nicht richtig umsetzen. Seine Lösung war dann einfach, dass er ein überdimensionales Telefon und einen großen hölzernen Finger gebaut hat.
Das habe ich auch nicht gemerkt.
Das habe ich auch nicht gemerkt. So. Mhm. Das hat er halt einfach gut gemacht oder hatte gute Bühnenbildner. Und dann halt diesen Holzfinger, das M hat wählen lassen. Und
wann kommt das denn eigentlich vor?
Das ist ganz am Anfang.
Im Vorspann.
Genau, im Vorspann siehst du dieses Telefon.
Das können wir nochmal anschauen.
Ja, können wir ruhig nochmal machen. Also ich werde es in den Blog hauen. Wenn es irgendwo zu finden ist, dann steht es im Blog. Und da kannst du dann nachgucken. Ich würde sagen, lass uns mal, wir haben schon ziemlich viel verraten, können einfach nur in 5 Sätzen bestimmt die Handlung zusammenfassen.
In 5 Sätzen?
Ja.
Ich?
Versuchen wir es mal.
Okay.
Die gute Margot.
Die Margot, gespielt von Grace Kelly.
Grazia Patrizia.
Genau. Die ist leider tot, ist übrigens. Ist verheiratet.
Jung gestorben, tragisch verunglückt an der Küste von Monaco.
Genau, um die Kurve. Mhm. Die Kurve hat sie nicht genommen. Ja. Ja.
Geradeaus ging es weiter.
Bergab. Ja. Wie auch immer. Sie spielt die Ehefrau eines Mannes, der Tommy. Sie umbringen möchte.
Warum?
Umbringen lassen möchte. So. Weil sie sich in jemand anderes verliebt hat.
Na, nicht nur das, sie hat eine Affäre.
Sie hat eine Affäre mit einem anderen Mann.
Aber warum lässt er sich da nicht einfach scheiden?
Weil sie das Geld mit in die Ehe gebracht hat. Von ihrem Papa wahrscheinlich. Und und er ist irgendwie Tennisspieler gewesen und hat deswegen leider ziemlich wenig Geld. Er presst einen ehemaligen Mitschüler oder Mitstudenten, das war so ein bisschen schlecht übersetzt, glaube ich auch. Er erpresst einen Herrn Swan, seine Frau umzubringen, und zwar mit dem perfekten Verbrechen.
Er hat es geplant und es ist.
Es ist wirklich verdammt gut geplant, ja. Aber leider geht der Plan schief.
Und da gibt es eine wunderschöne Szene, die quasi so die zwischen der Planung der Tat und der Ausführung der Tat steht. in der dann der Liebhaber, Mark heißt er, von Margot, der ist halt auch so Freund der Familie, Tony weiß das, aber Margot weiß nicht, dass Tony das weiß, der...
von der Affäre.
Und der ist Kriminalromanautor und der erzählt dann nämlich, also der fängt dann so einen Metadiskurs des Films auf einmal an, indem er darüber berichtet, dass man das perfekte Verbrechen zwar auf Papier planen kann, aber in Wirklichkeit wird es sich halt niemals so abspielen, wie man es geplant hat, weil halt so viele Unabsehbarkeiten hinzukommen.
Genau.
Und genau das passiert dann.
Genau, denn Margot wehrt sich.
Zweitnacht.
Ja, sie... War das nach der Intermission?
Das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich,
also
so, ne?
Erst kommt die Planung, dann kommt die Durchführung und sein Plan ist doch noch zum Vollstreckung zu bringen.
Naja, das ist jedenfalls so, dass die Margot also von Mr. Swan erwürgt werden soll und er versucht es auch ganz heftig, aber sie wehrt sich mit ihrer Nähschere, die sie eben irgendwie... Soll ich das, ja, kann man ruhig genauer beschreiben. Also er hat irgendwie so einen Strumpf um ihren Hals oder einen Schal um ihren Hals geschlungen.
Ganz
ja, weiß nicht. Und wirkt sie damit und hat sie inzwischen auch auf den Schreibtisch runtergedrückt, an dem sie gerade noch telefonierte. Und dort auf dem Rücken liegend erwischt sie eben ihre Schere und schlägt die Schere in den Rücken ihres Angreifers. Der taumelt dann vor Schmerz von ihr weg.
Versucht sich die Schere aus dem Rücken zu ziehen.
Fällt hin auf den Rücken, wodurch die Schere erst die tödliche Wunde verursacht. Das ist
einfach
auch
noch tiefer rein gedrückt.
Ja, das ist eine wunderbar ekelhafte Szene.
Weswegen der Film auch zu Recht heute noch ab 16 nur freigegeben ist. Ich habe so ein bisschen gelästert auf Twitter, bevor wir ihn gesehen haben.
Da kommt
haben,
kein
so.
Blut raus aus der
Nee, Mühle. Aber das ist schon widerlich, wie er halt auf diese Schere landet und sie nochmal so ein Stück reinrutscht.
Ja, das spürt man dann halt auch so, ne? Wegen dieser verdammten Spiegelneuronen wahrscheinlich.
Nee, das macht er halt auch wieder extrem gut. Halt. Das ist halt wieder so, dann macht er halt, haut er halt die Kamera voll drauf und wir haben halt wieder so eine sehr Großaufnahme von dieser Schere, wie sie dann nochmal so ein Stück reinrutscht.
Ja,
so.
War das ganz toll. Also da sieht man halt dann aber auch eindeutig, ja, die gute Margot hat eben in Notwehr gehandelt, die ist von sich, auch als Weibchen, ja auch viel zu schwach, jemanden umzubringen, sie hat nur irgendwie versucht, dem weh zu tun, naja, und am Ende stirbt er dann halt aber auch durch diesen unglücklichen Zufall.
Ja.
Ja, und der Mörder ist dann, der Mörder, nicht der Mörder, der Ehemann, der Auftraggeber ist dann auch ziemlich, soll ich sagen, er kann gut improvisieren. Weil jetzt versucht das eben andersrum, wenn die gute Margot schon nicht bei diesem Mordversuch gestorben ist, dann soll sie eben am Strick sterben. Und er versucht es alles so zu drehen per Indizien, dass sie am Ende die Mörderin vor der Polizei als Mörderin dasteht und dann gehängt wird.
Und das sollten wir auf die Details eingehen, weil die sind ganz wichtig.
Ja.
Er nimmt erstens den Schlüssel aus der Tasche des Mörder, vermeintlich, oder des versuchten Mörders.
Dann müssten wir ja eigentlich auch den Mordplan nochmal darlegen, ne?
Ja, also er hatte den Schlüssel von seiner Ehefrau unter die Fußmatte, oder ne, unter die diesen Bezug von der Treppe im Treppenhaus geschoben. Dort konnte der Mörder ihn nehmen, die Tür aufschließen und... das wusste halt Tony, deswegen nimmt er dann den Schlüssel aus der Tasche und steckt ihn wieder in die Handtasche seiner Frau. Außerdem verbrennt er halt die Mordwaffe, Das ist ein Strumpf, weil sie sagt halt dann auch noch so, der Polizist fragt sie halt, wie sie gewirkt hat, und sie sagt noch so, es war ein Strumpf, so. Und stattdessen nimmt er halt, drückt er halt einen Strumpf von Margot, dem Mörder, in die Hand. Dem Toten und den Toten versteckt er unter der Matte seines.
Nee, der hat den nicht, der hat den vor die Terrassentür gelegt.
Ach so. Und den zweiten, den steckt er so unter die Mappe, vor, also diese
Schreibtischunterlage.
Schreibtischunterlage, genau.
Wobei der knotet eigentlich zwei Strümpfe zusammen und versteckt den dritten unter der Schreibtischunterlage. Oder er knotet sie erst und macht sie dann wieder auf.
Whatever.
Also ich meinte, das also so gesehen zu haben, dass der zwei zusammenknotet.
Es sind auf alle Fälle Margits Strümpfe, die er dann benutzt.
Und aber so spontan fallen ihm lauter so Sachen ein. Also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Kriminelles Genie.
Absolut.
Und macht er nicht noch irgendwas?
Also den Schlüssel hat er raus. Ja, er steckt den Brief.
Genau, den also Margit hatte einen Brief.
Margot.
Margot hatte einen Brief an Mark geschrieben und der war ihr geklaut worden und belegte.
Er hat den
Brief. Ja, genau, Mark hatte einen Brief an Margot geschrieben, in dem halt Beweise standen, dass sie eine Affäre haben und der war ihr geklaut worden von Tony, wie wir
später
wissen.
Erst.
Nee, das wissen wir schon vorher, glaube ich. Der erzählt das, als sie da diese Planung des Mordes haben, erzählt er das dem Swan, so dass er einen Brief gefunden hat.
Ach so,
gut. Und das ist deswegen. Ich meine zumindest.
Ja, ja, das stimmt.
Jedenfalls, diesen Brief, deswegen ist sie erpresst worden von einem Unbekannten, dass dieser Brief ihrem Mann zugestellt werden sollte. Wie wir herausfinden, hat der Mann sie selbst erpresst und es war so ein, quasi ein Versuch, Margot dazu zu bringen, dass sie ihm gesteht, was Sache ist, und quasi ihr eine zweite Chance zu geben, aber sie macht das halt nicht, sondern zahlt das Geld an den Erpresser.
50 Pfund!
Ja, ganze 50 Pfund. Und diesen Brief, den steckt er dann dem toten Swan in die Jackentasche auch noch.
Genau.
Und das sind so die Indizien, auf die sich dann die ganze Anklage der
Polizei. Er macht doch das Fenster zu und die Vorhänge?
Nee, auf, weil er soll ja durchs Fenster gekommen sein.
Ja, aber dann ist ja die, soll ja die Margot, ach so.
Ja, er ist ja durch die Tür gekommen, aber das hätte er nicht gekonnt ohne Schlüssel. Und deswegen macht er dann das Fenster auf. Nee,
der macht das Fenster zu, damit die Polizisten wissen, die Margot kannte den Mörder und hat ihn reingelassen. Die sollten ja denken, dass Swan der Erpresser war und dass Margot ihn eingeladen hat, um ihn umzubringen.
Nein. Die... Nee, weil halt Kommissar Hubbard die Polizei, also es gibt so erst so ein halt, wird ja Fall von dummen Polizisten aufgeklärt, das führt dann dazu, dass Margot angeklagt und verurteilt wird zum Tode durch den Strang und dann tritt so der Superpolizist
Aber der war doch auch vorher schon da.
Nee, der doch. Kommt, nein, der kommt zweimal, aber zuerst, als sie diese, wo er dann
stimmt,
halt...
Stimmt, das Protokoll hat schon andere.
Dann meinte nämlich noch Tony so, aber ich hab doch schon einen anderen Polizisten.
Genau.
Das ist auch so ein typischer Spruch aus Kriminalfilmen. Ich hab doch ihren Kollegen schon alles gesagt. So.
Ja, das sagen ist aber mir, nicht nur in Kriminalfilmen, Krimis typisch. Das ist auch in der Realität so.
Ach so. Naja, auf alle Fälle, dann kommt halt irgendwie so
der
super... Polizist, Kommissar Hubbard oder Sergeant Hubbard tritt auf den Plan und der sagt nämlich, dass sie bislang vermutet haben, dass oder also dass das zunächst vermutet wurde, er wäre durch den Garten gekommen, aber es hat stark geregnet an dem Tag und dann hätte er Matschspuren auf dem Teppich hinterlassen. Also muss er durch die Tür gekommen sein. Die Frage ist nur wie. Das ist nämlich dann überhaupt der Grund, warum erstmals die Margot verurteilt wird oder verdächtigt wird, ihn reingelassen zu haben.
Ja.
Weil halt keine Matschspuren da sind. Aber das hatte Tony nicht geplant in dem Fall.
Und was ich meine, der hat auf jeden Fall das Fenster zugemacht, bevor die zu dem Herrenabend gegangen
sind. Ja, da macht er das Fenster zu.
Das habe ich nicht verstanden.
Und er zieht die Vorhänge so zu, damit sich der hinter dem Vorhang verstecken kann, glaube ich.
Ja.
Weil das ist ja der Plan, dass er anruft und dann sie so steht, dass er hinter dem Vorhang vorspringen kann und sie erwürgen kann. Und
also es sind jedenfalls jetzt schon mehr als 5 oder 6 Sätze für den Inhalt draufgegangen.
Naja, jedenfalls Hubbard kommt dann durch einen Wahnsinns...
Zufall eigentlich, ne?
Nö, Geniestreich so. Oder ja, auch Zufall. Kommt er darauf, dass Margot unschuldig ist, sondern Tony der Mörder. Nämlich, und jetzt hier Mega-Spoiler, sage ich extra nochmal dazu, er versucht selbst mit Margots Schlüssel die Wohnung zu betreten und stellt fest, der Schlüssel aus Margots Handtasche passt nicht an die Wohnungstür und folglich war es gar nicht der Schlüssel zu der Wohnung, sondern es muss der Schlüssel von Herrn Swan sein, der in seiner eigenen Tasche steckte Und er guckt sich dann selbst so ein bisschen im Treppenhaus um. So, das erzählt er uns nur in der Retrospektive. Und findet dann dort unter dem Läufer den anderen Schlüssel. Und dann reimt er sich eins zum anderen. Er weiß nur noch nicht, wer jetzt schuldig ist, Margot oder Tony. Und dann stellt er beiden eine Falle. Er lässt nämlich Margot nochmal frei aus dem Gefängnis. So, sie kriegt ihren Schlüssel wieder. Sie versucht, mit dem Schlüssel die Tür aufzuschließen und ist total verwirrt, warum sie nicht reinkommt. So.
Und geht wieder.
Und geht wieder. Und sie wird dann halt aufgeklärt, dass sie unschuldig ist. Und dann kommt Tony.
Sie wird aufgeklärt darüber, dass sie unschuldig ist.
Wie steckt er denn Tony nochmal den Schlüssel von Margot? Achso, genau. Er hatte Tony vorher erzählt, dass er die Sachen von Margot vom Präsidium abholen sollte. Und dann hat er die Handtasche abgeholt.
Genau.
Tony. Und dann versucht er, genau, er hatte vorher Tonys Schlüssel geklaut, indem er halt die Mäntel vertauscht hatte. So.
Genau.
Und dann merkt halt Tony, hat keinen Schlüssel dabei, nimmt dann den Schlüssel aus Margots Handtasche und probiert ihn an der Tür aus. Und er passt halt nicht. Und er ist erst sehr verwirrt und will wieder gehen. Und als er dann geht, kommt ihm selbst die Erleuchtung, dass das gar nicht der Schlüssel ist. Und er guckt unter den Läufer. Und da ist der Schlüssel, den der Mörder nämlich zurückgelegt hat, und schließt die Tür auf und ist so dann überführt.
Ich finde es total knifflig,
ja. Das ist extrem gut gemacht.
Ja, und da muss man auch, ne, da kommt die zweite Diskussion in der Metaebene, ja, als nämlich Hubbard, dieser Polizist, irgendwie sagt, ja, die meisten Leute denken, die Polizisten sind alle dämlich, aber stimmt gar nicht. Da muss man ihm wirklich mal recht geben, ja. Das war so klug von dem.
Erinnerst du dich noch an Chekhovs Gun?
Ja, ich weiß, was es ist. Chekhovs Gun ist dieses Requisit, ja, was immer wieder auftaucht und eine Bedeutung zu haben scheint, aber keine hat?
Nee, umgekehrt. Anfang. Das ist ein Gegenstand,
na gut,
der dir eingeführt wird, erstmal als nebensächlich und der sich dann als zentral heraus,
okay,
stellt.
Es soll ich jetzt kommt mal Riker? Von einem,
ja?
Ach, der Schlüssel.
Nicht nur die. Also,
verdammt.
Nochmal kurz zu Chekhovs Gun. Es geht irgendwie auf eine Kurzgeschichte von einem Herrn Chekhov oder ein Chekhov war Kurzgeschichtenschreiber und der hat irgendwie das mal erläutert, das Prinzip halt einfach, wenn in der Kurzgeschichte steht und an der Wand hing eine Schrotflinte, dann weißt du halt, dass diese Schrotflinte später noch eingesetzt wird, so. Und die TV-Tropes, von denen ich das habe, die sprechen in diesem Fall sogar von Chekhovs Armory.
Oh.
Denn es ist nicht nur der Schlüssel, sondern es sind alle Requisiten oder nicht alle, sondern eine Vielzahl von Requisiten aus den Anfangsszenen, die dann später von zentraler Bedeutung sind. Es ist der Schlüssel. Es wird ein Riesentarat draus gemacht, wer welchen Schlüssel hat, so, ja, bevor sie das Haus verlassen. Es ist der Brief, so. Das ist gleich die zweite Szene, haben wir.
Ja, das mit dem Brief ist ja noch einfach.
Ja, aber es ist gleich so die zweite Szene, wo Margot erzählt, Margot erzählt, wie sie halt, dass dieser Brief halt weg ist und dass sie erpresst wurde und bla. Mhm. Und was war das dritte? Also das Telefon hat auch schon eine große Bedeutung natürlich.
Das haben wir gar nicht erwähnt, warum. Das ist ja schon wichtig, weil der Film heißt ja immerhin noch Dial M for Murder. Also der Witz ist, dass Tony sich selber ein Alibi verschafft, dadurch, dass er um 11 Uhr aus dem Herrenclub bei Margot anruft.
Was er auch fast versaut, weil seine Uhr stehen
geblieben ist. Gleichzeitig ist es aber auch das Signal für den Mörder, oder nicht das Signal für den Mörder, aber das Telefonklingeln bringt Margot in die Position, von der aus der Mörder sie dann am besten erdrosseln kann.
Ja, genau.
So, ja?
Das macht er auch, Da ist nämlich wieder dieses manipulative Element. So, musst ja eigentlich auf Margots Seite sein.
Also in ich war es auch durchgängig.
Sie ist das Opfer, aber sie hatte halt immer so den Hörer und dann ist sie ihn schon so am Senken und dann nimmt sie ihn wieder hoch und der Mörder steht halt die ganze Zeit hinter ihr mit dem Strumpf und weiß halt, dass erst wenn der Hörer weg vom Ohr ist, dann kann er richtig ansetzen zum Würgen. Und
ja, weil sie die ganze Zeit Hallo, Hallo ruft.
Ja, ja, genau. Und du hängst halt so dabei, so...
Ja, das legt doch auf.
Und vorher ist es auch schon immer bei Tony, wo du halt, also wenn es halt darum dann geht, um den Film zu, wo er dann halt zu der Phase kommt, den Mord durchzuführen und dann so eins nach dem anderen halt schief geht. Das sind auch immer wieder so Szenen, wo du so nervös wirst halt, so die Uhr ist stehen geblieben.
Ja, das stimmt.
Margit will halt irgendwie ihren Schlüssel nicht hergeben oder irgendwas war doch, also da haben die doch so eine Diskussion.
Sie möchte selber weggehen.
Ach so, genau, sie möchte den Schlüssel behalten, weil sie...
Wo möchte sie denn hingehen eigentlich? Auch ins Theater oder so?
Ja, oder
nochmal. Nee, im speziell. Theater war sie am Abend zuvor und wollte sie hingehen.
Naja, auf alle Fälle sind lauter Kleinigkeiten gehen halt schief, die er geplant hatte. Und, ach genau, die Schere. Du hast ja, also im Deutschen, im Englischen ist es irgendwas mit Zeitungsausschnitte, will sie ausschneiden.
Genau.
Und im Deutschen wird nähen gesagt oder wie? Oder was ist
das? Nein, sie hat die Schere aus dem Nähkorb genommen. Also und eigentlich ist. Also ich weiß gar nicht, was.
Das wird aber auch schon, dass er sie halt dazu bringt, dass sie zu Hause bleibt.
Genau, und ihre Aufschnitte einzukleben. Genau. Deswegen weiß ich nicht, wozu sie da eigentlich die Schere braucht.
Ja, wahrscheinlich hat sie dann noch was nachgeschnitten. Aber das ist halt auch wieder hier, Chekhovs Gun. Das ist wieder diese Schere so, um diese Ausschnitte einzukleben. Und die wird dann später zum Notwehrinstrument.
Ja.
So. Und, ich war gerade bei der subjektiven Perspektive.
Was?
Oh. Ja, irgendwie war ich da hingeraten. Ich meine, der Sekt hat langsam Wirkung.
Jetzt auf alle jetzt.
Jedenfalls wechselt er dann nach dieser Peripetie, ist das, wa?
Peripetie,
wo der Mord vereitelt wurde, wechselt er dann halt knallhart die Perspektive und plötzlich sind wir halt auf Margots Seite.
Ach so.
Und das macht er zum Beispiel auch immer mit so subjektiver
Kamera. Das war ich aber schon vorher. Also der Mörder ist natürlich unsympathisch.
Ja, natürlich bist du halt... Nee, er ist eben nicht unsympathisch. Er ist schon nur so ein Gentleman. Und natürlich weißt du halt, dass es moralisch falsch ist. So, aber du wirst schon...
Naja, allein wie der den Swan engagiert, ist doch schon...
Ja, es ist jetzt nicht irgendwie 100% koscher, aber es ist schon... Er ist schon irgendwie jetzt nicht so der mega unsympath. Also
das finde ich schon, weil
er ist jetzt, sag mal so, er ist mehr Goldfinger, als dass er der Eisenbeißer ist, oder wie heißt
er? So, ja, Eisenbeißer, stimmt.
Ja, also,
natürlich, aber
er ist schon so der Gentleman-Gangster einfach.
Ja, aber da fragt man sich halt auch, na gut, der weiß ja, dass seine Frau ihn betrügt, ja, dann soll er sich halt von ihr trennen, aber nee. Das möchte er nicht, weil er, ne, dieser alte Halotri, selber kein Geld hat. Mhm. Ja, weil der immer nur Spaß gehabt hat in seinem Leben und dann eben die reiche Frau geheiratet hat. Das sagt er sogar noch zu Swan, dass er die gute Margot nur wegen des Geldes geheiratet hat.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum er sich nicht von ihr trennt, sondern warum er sie tot sehen möchte.
Ja, du hast recht. Also.
Damit er sie beerben kann. Also ich fand den keineswegs keineswegs sympathisch, zu keiner Sekunde. Ich habe nur auch, als er dann in diesem Bridge Club oder wo sitzt und seine Uhr halt stehen geblieben ist, dann, es war halt immer so ein spannender Moment, ja, wo man denkt, oh Mann, ja, der ganze Plan, dieser, das war ja schon echt ausgetüftelt, ja, jetzt geht's dann doch schief, aber ich war dann eigentlich schon ganz erleichtert, als die gute Margot sich so gewehrt hat, ja.
Ja, klar. Also du bist dann schon...
Ja. Ist halt...
Lass es mich so... Hitchcock inszeniert es so, dass er dir halt immer wieder Fallen stellt, dass du halt, obwohl du es nicht möchtest, dann doch mit dem Mörder mitfieberst, indem du halt so auf seine Seite gezogen wirst mit diesem Obstacles, die er ihm in den Weg legt. Und dann diese Art der Inszenierung, die dreht er halt dann um 180 Grad nach dem versuchten Mord, indem er dich dann mit in seiner Inszenierung mit Margot mitfiebern lässt. Das macht er zum Beispiel dadurch, dass er subjektive Kamera sehr stark einsetzt, dass du halt die Kameraposition, die Perspektive von Margot einnimmt quasi, wenn sie halt im Vordergrund steht so da Inspektor Hubbard und verhört sie und hinten tigert ihr Mann immer hin und her und wirft immer irgendwelche Kommentare ein, wenn er Angst hat, Margot würde jetzt irgendwas sagen, was ihn belasten würde.
Ja.
So, und das hast du halt, dieses Bild kriegst du halt immer wieder aus Margots Perspektive gezeigt, so wie du halt, was diesen Polizisten direkt vor dir frontal stehen und hinten diesen Ehemann, wie er hin und her läuft, so. und solche Mittelsätze ein oder auch diese Gerichtsverhandlung, die wird ja total abstrahiert, so dass du halt, du siehst nichts von der Gerichtsverhandlung, sondern du siehst nur das Gesicht von Margit hinter irgendwie hinten so ein roter Bildschirm. Ja,
das sah so merkwürdig aus, dass ich dachte erst, es sei ein Traum, weil das war irgendwie so ganz.
Das macht er, damit er halt, damit er sagte, er wollte nicht, also es gibt so ein berühmtes Buch von ihm, wie er sich mit Truffaut unterhält über seine Filme. Und da sagt er wohl, er wollte nicht ein komplett neues Setting eröffnen, um dem Zuschauer nicht irgendwie das Gefühl zu geben, jetzt fängt ein anderer Film an, sondern er wollte halt sich komplett auf dieses Apartment konzentrieren. Und deswegen handelt er halt diese Gerichtsverhandlung, in der Margit schuldig gesprochen wird, in so einer sehr expressionistischen
das ist wohl der richtige Ausdruck dafür.
Szene ab, wo man halt einfach nur Margits Gesicht sieht, hinten so ein roter Leinwand.
Und dieser Richter, dem so ein schwarzes Tuch auf den Kopf gelegt wird.
Genau, beim Urteilsspruch dann so. Ich glaube, das ist irgendwie aus der britischen Tradition.
Also das hätte man jetzt auch dialogisch lösen können, ja. Mhm. Aber gut.
Naja, aber das wollte er wahrscheinlich wegen der Spannung dann schon noch irgendwie in erster Position erzählen, so.
Whatever. Ja, wie auch. Genau,
aber das sind so, das sind so Mittel halt, wo er dich dann auf einmal die Perspektive wechseln lässt, weil jetzt bist du nicht mehr bei Tony so, sondern der tritt halt so in den Hintergrund, sondern jetzt bist du halt quasi, was du direkt zu Margit geführt, so, du siehst ihre Perspektive, du sollst mit ihr mitfiebern.
Wobei sie ja dann kurz nach dieser Szene halt auch weg ist. Ja, also natürlich. Man kann schon deutlich sagen,
dass... Das ist dann aber der dritte Akt quasi. Der dritte Akt ist dann die Aufklärung durch Kommissar Hubbard oder Inspektor.
Der Ehemann hat schon den größten Teil der Leinwandpräsenz. Ja, also eigentlich...
Natürlich, aber das ist schon so, es sind schon drei Akte. Also du hast erster Akt, hast du halt die
jede Planung. Menge Handlungsmonologe, ja.
Natürlich, aber wirklich, ich möchte nochmal betonen, drei Akte. Handlungsmonologe. Erster Akt hat hier Tony... plant den Mord und versucht ihn durchzuführen.
Ja, das brauchst du jetzt nicht nochmal erklären.
Wir sind in seiner Perspektive. Zweiter Akt, Margit wird vermeintlich überführt und wir sind in ihrer Perspektive. Dritter Akt, Kommissar Hubbard klärt den Mord auf.
Was ich nicht so ganz verstehe, also was mich so ein bisschen gestört hat auch an dem Film tatsächlich, war, dass nach dem Todesurteil oder dem Urteilsspruch, das über Margot verhängt wurde, kommt dieser Liebhaber, Mark, zu Tony und bittet Tony, die Schuld auf sich zu nehmen, damit Margots Leben gerettet wird.
Ja.
Und dieser Mark hat der hat quasi für Tony eine Erklärung gebastelt.
Mhm.
Ja. Wie Tony vor der Polizei glaubhaft machen kann, dass er der Mörder war.
Mhm.
Und Marks Vorschlag ist eben genau das, was Tony geplant hat, ja. Dieser Kriminalromanschreiber kommt also tatsächlich, also hat diese Wahrheit schon im Kopf und spricht sie dann aus. Er
kann sich so gut in einen Mörder hineinversetzen.
Ja, genau. Aber ich habe das halt, also ich fand das irgendwie so ein bisschen.
Sein Kernargument ist halt, dass Tony die Schuld auf sich nehmen soll, weil er würde halt nur im Gefängnis landen. Als
Auftraggeber,
während Margit halt zum Tode verurteilt wird.
Genau. Also was ich halt nicht verstehe, und das könnte echt zu einem großen Punktabzug führen, wenn ich mir das genau betrachte, ist, dass er eben die Wahrheit ausspricht, ohne zu erkennen, dass es die Wahrheit ist.
Ja, das ist der einzige
Punkt. Und zwar in allen Details hat das.
Nee, er hat ein Detail nicht.
Welches?
Weswegen er nicht auf die Idee kommt. Das ist nämlich deswegen auch das Zitat zur heutigen Folge. People don't commit murder on credit.
Ja, okay.
Er weiß nichts von Margits Geld. Er weiß nicht, dass Margit Geld hat. Und er weiß nicht, dass...
Doch, das hat er nämlich gesagt.
Er weiß nicht, dass Tony schon an das Geld rangekommen ist, weil Tony das ja total clever gemacht hat, indem er über einen ewig langen Zeitraum jede Woche 10 Pfund abgehoben hat. Ja. Und Deswegen denkt er halt, Tony hat kein wirklich, also er kann das als Motiv angeben so, aber er hat das Geld ja nicht so, mit dem Geld womit er halt diesen Auftragsmörder bezahlen konnte.
Ist ja auch kein Auftragsmörder, ne? Das ist ja nur einer, der schon so ein paar Verbrechen begangen hat. Ein
Kleinverbrecher, der dann erpresst wird von Tony, den Mord zu begehen und dann nochmal Geld dafür bekommt. Aber er weiß halt nicht, dass Tony das Geld hat, um diesen Auftragsmörder zu bezahlen. Und deswegen ist das Ganze halt für ihn nur eine Spinnerei. Und dann ist es ja, dass während die sich noch unterhalten und Tony halt sagt, der will das natürlich nicht so, weil das ist ja genau das, was er geplant hat, was jetzt eingetreten ist. Und sie streiten sich so und dann klingelt es halt und Hubbard kommt rein und Mark versteckt sich im Schlafzimmer und während halt... Hubbard und Tony sich unterhalten, ist halt, entdeckt halt Mark im Schlafzimmer das einen Koffer voller Geld so und weiß halt in dem Moment, dass halt Tony das Geld hatte, um den Mörder zu bezahlen. So, und in dem Moment, und dann tritt er ja auch auf den Plan und in dem Moment wird ihm erst klar, dass er das nicht nur sich ausgedacht hat, sondern dass er quasi nachvollzogen hat, wie Tony das alles geplant hat. Das ist der entscheidende Punkt, dass das Geld wirklich existiert.
Ja, aber es fand ich halt, das war irgendwie so ein bisschen...
Ja, das ist schon...
Ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht das richtige
Wort. Okay, das ist ja, muss man ja mal sagen, ist ja jetzt nicht Hitch, sondern es ist ja die Story. So.
Ja, ich fand es halt total komplex, diesen Mordplan. Und dass dann eben die dritte Person dazukommt und den eigentlich enthüllt, aber das nicht... Ja gut, eigentlich ist es schon ganz witzig, aber es... er sagt ja ganz konkret, was passiert ist, ohne zu checken, dass das die Wahrheit ist. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen...
Aber, Paula?
Ja?
Lass uns mal in medias res gehen.
Genau, jetzt die 5, 6 Sätze zum Inhalt haben wir jetzt. Genau. Dann können wir ja jetzt...
Wann ist Hitchcocks Cameo?
Ganz am Anfang. Ja.
Und wann und wie und wo?
Als der böse Tony... die Bekanntschaft
jetzt zwischen ihm... Jetzt hättest du fast Gute gesagt, gell?
Ja, genau. Swan zu sich nach Hause eingeladen hatte, ne? Durch einen... Wie sagt man denn? Gott, mir fehlen jetzt echt die Worte, ne? Er hat irgendeinen Grund vorgeschoben.
Er will das Auto klauen. Auto kaufen.
Genau. Also wie auch immer, er zeigt Swan jedenfalls ein Foto, das bei ihm an der Wand hängt. Auf dem sie beide zu sehen sind, und zwar an einem Tisch damals in Cambridge. Und an diesem Tisch sitzt auch Mr. Hitchcock.
Genau.
Sehr lustig.
Und lustigerweise sitzt da nicht nur Mr. Hitchcock, sondern auch James Stewart.
Der Mann vom Fenster zum Hof.
Genau, vielleicht war das schon irgendwie vor, das war nämlich der nächste Film auch noch. Oder ist es? Ist es nicht Cary Grant bei Fenster zum Hof?
Ich
weiß es nicht. Also du kannst es recht haben. Jedenfalls auf alle Fälle, neben Hitchcock hat diesmal auch James Stewart ein Cameo.
Das habe ich nicht gesehen.
Ja, ich auch nicht. Ich habe es nur gelesen. Dass Hitchcock sitzt halt wunderschön mit seinem typisch dämlichen Gesichtsausdruck da an diesem Tisch.
So ein Bulldoggen-Gesicht.
Auf der anderen Seite vom Tisch sitzt James Stewart. Ist dir der Farbcode in der Bekleidung von Margot aufgefallen?
Mir ist nur aufgefallen, dass sie in Rot auftritt, als sie ihren Liebhaber wieder trifft.
Erste Szene mit dem Ehemann trägt sie weiß und hochgeschlossen.
Ja, genau. Und sie küssen sich.
Genau. Zweite Szene.
Das heißt, der Ehemann drückt ihr einen Kuss auf die Lippen und sie guckt in die Zeitung. Und da sieht sie in der Zeitung, sieht sie, dass die Queen Mary anlegt. In der nächsten Szene sieht man den Hafen und wie Mark vom Schiff steigt und glücklich schaut. Und in der darauffolgenden Szene sieht man sie in so einem roten Kleid, wie sie
weit ausgeschnitten
und Mark sich leidenschaftlich küssen. Ja.
Genau. Rot, sehr lasziv und spitzenbesetzt.
Genau. Und da habe ich noch gedacht, dass die beiden irgendwas im Schilde führen und mit dem... Aha. Also aktiv mit dem Verbrechen zu tun haben.
Ja, aber da hast du auf alle Fälle wieder so, Rot ist die Farbe der Lust, der Verführung,
der Gefahr.
Und aber auch der Schuld vielleicht. Darum
nicht, dass ich wüsste.
Die Stirn. Naja, auf alle Fälle später dann, nachdem sie verurteilt wurde, trägt sie dann nur noch so gedeckte Farben, irgendwie so grau, Pastelltöne, sowas. Also, da hat er wieder... Natürlich ist auch Grace Kelly wieder die Blondine, das ist so Hitchcocks persönlicher Fetisch und über das Frauenbild brauchen wir heute auch überhaupt aber nicht reden. Aber
sie ist nicht so üppig also, wie die anderen Hitchcock-Blondinen.
Okay, der Bechdel-Test wird hier sowas von verfehlt, aber das ist auch ganz typisch Hitchcock. Ja, ich glaube, der hat nie eine starke Frau, außer Doris Day, und das mag schon einiges heißen. So.
Das ist auch, ja. Aber
ausgerechnet.
War Doris der denn Day. Selber verheiratet?
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt so, der erste Satz des Films lautet, genau, also die ersten Szene mit ihrem Ehemann und so, das wird dann alles dialoglos abgehandelt. Und der erste Satz lautet von Margit zu Mark, lass mich dir noch einen Drink bringen.
Nee, und, das war als Frage formuliert.
Ja, kann ich dir noch einen
Drink bringen? Das ist mir so aufgefallen, nee, sie sieht es ihn ja in der deutschen Version.
Sie sieht es, die ganz schrecklich. Wir haben es auf Deutsch geguckt, in der Synchronisation hat einige Pannen, zum Beispiel auch das Garage, nicht mit Werkstatt, sondern mit Garage.
Ja, ich habe dann nämlich auch erst gedacht, ich sah ihren Wagen in der Garage. Ich dachte, der sei an dem Privathaus vorbeigefahren. Und wie um Gottes Namen kommt der Mann dann darauf, dass der Wagen zu verkaufen sei? Ja? Nee. Das habe ich auch erst später kapiert.
Und wie ich hier jetzt öfter schon scherzhaft klar machte, wird der Polizist immer sehr geahnt genannt.
Ja.
Und also, sie haben da ein paar echte Pannen drin. Margot.
Ja gut, ist eh ein blöder Name. Entschuldigung, aber...
Naja, jedenfalls ist auch der letzte Dialog oder Monolog im Film, ist, wie halt dann Tony überführt wurde. Und er nimmt das sehr gelassen eigentlich, indem er dann halt auch den Anwesenden nochmal einen Drink anbietet.
Und selber einen Drink zu sich nimmt.
Genau, er sagt, ich brauche jetzt einen Drink und fragt dann die anderen, ob sie auch einen wollen. Und das ist halt die Frage, was will uns Hitchcock damit sagen? Er will so ein Rätsel wie mit der 12 bei Psycho.
Was? 12?
Du hast mal bei Psycho festgestellt, dass es 12 Zimmer gibt, und er immer wieder betont, die 12.
Ach so.
Und jetzt haben wir diese Drinks. Ja, gut, das mit dem Drink. Weiß ich nicht, warum der erste und der letzte Satz des Films sich auf diese Drinks bezieht. Nun gut. Ich glaube, wir können zur Rezeption noch kommen, oder? Den Film haben wir schon ziemlich gut
durch. Ja, ich würde auch sagen, inhaltlich sind wir da ganz gut durch.
Das ist lustig gerade, weil auch im Vorspann des Jahr werde ich reingeschnitten haben, dass Hitchcock Misery verachtete und Suspense bevorzugte. Und seine Definition ist halt, dass Misery Informationen vorenthält, während Suspense dem Zuschauer Informationen gibt und dadurch die Spannung aufbaut. Macht ja hier auch Konsequenz in dem Film. Dennoch ist er von dem American Film Institute auf Platz 9 der 10 besten Misery-Filme gewählt worden. Weiß ich, ob Hitchcock das gefallen hätte.
Der würde sich im Grabe umdrehen.
Und auf der Liste der 100 besten Thriller steht er auf Platz 48. Okay. Also der Film basiert, wie Paula schon sagte, auf einer Theatervorlage und ist echt etliche Male variiert und inszeniert worden. Dieses Theaterstück. Es gibt so, zum Beispiel Hitchcock selbst hat es nochmal in dieser Serie Alfred Hitchcock präsentiert, variiert das Thema. Und die berühmteste Remake ist von 1998, ich glaube A Perfect Murder heißt es.
Okay.
Bin mir jetzt gerade nicht sicher, werde ich nachreichen. Und berühmt ist natürlich auch der Titel, Dial M for Murder.
Ja.
Der bietet sich halt sehr an, um zitiert zu werden. Also es gibt sehr viele Filme und vor allen Dingen Serien. Fast jede Serie hat so irgendwie eine Folge, die sich irgendwie auf diesen Titel bezieht. Unter anderem Frasier, Dial M for Martin, Futurama. Da gibt's Dial L for Leela. Simpsons wird es mehrfach zitiert, der Titel mein Lieblings ist, aber ich weiß leider nicht, was Raute auf Englisch heißt, aber irgendwie Dial M for Murder or Press Raute, so. Family Guy hat das mal, Dial Mac for Murder. Und also dieser Titel wird sehr oft zitiert, aber natürlich auch zum inhaltlich wird der Film zitiert, also in Bildern, wieder die Simpsons. Es gibt schon ziemlich früh, 1992, eine Folge, in der sich Milhouse verliebt und dann Milhouse und Bart miteinander ringen und Bart dann so nach hinten greift, um eine Waffe zu suchen, in der Art und Weise, wie es eben Grace Kelly macht, als sie dann ermordet werden aber soll.
Du hast den Film auch zum ersten Mal gesehen, oder? Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen,
auch, ja. Ein anderes sehr schönes Zitat ist noch von den Coen Brothers, die in ihrem Film Blood Simple von 1984 Simple? Blood Simple. Das Kleid, das rote, wiederverwerten von Grace Kelly.
Wiederverwerten, das klingt wie recycled.
Nein, aber, nee, Quatsch, das ist gar nicht das rote Kleid, sondern das Nachtgewand, was Grace Kelly anhat. Mhm. Und sie dann auch, also Margot, nee. Abby heißt sie in dem Film von den Coen Brothers, Blood Simple, wird dann auch auf die gleiche Art und Weise angegriffen wie Margot.
Okay.
Das sind so. Bei Monk, der Serie, findet sich nochmal die Szene, dass jemand mit einer Schere auf die gleiche Art und Weise erstochen wird. Also,
das heißt, der stirbt erst, als er drauf fällt.
Ich kenne Monk nicht, von daher kann ich es nicht genau sagen. Aber er filmt, also in erster Linie durch den Titel, der sehr eingängig ist, hatte sehr viele Referenzen, aber auch die Inszenierung wurde zitiert. Wie gesagt, Ritterschlag von den Simpsons sagt eigentlich alles, nur die ganz großen Filme werden von den Simpsons zitiert.
Also ich finde, dass auch wenige Regisseure so eine starke Handschrift tragen wie Hitchcock.
Ja.
Also ich finde,
dass man... Hitchcock finde ich es überhaupt immer...
Man macht, macht nie was falsch, wenn man Hitchcock guckt. Also es verspricht immer, ein guter Film zu sein.
Ja, es gibt so... Ich habe so zwei, drei gesehen, wo ich dann weniger begeistert war. Ja, und ich bin bei Hitchcock auch immer ein bisschen überrascht, wenn er mal keinen Krimi dreht. So, ja. Es gibt so auch so eine Handvoll Filme, die er gemacht hat. Irgendwie habe ich bei Psycho schon gesagt, irgendwie über 60 Filme gemacht und so eine Handvoll sind halt keine Thriller, sondern was anderes, irgendwie Komödien manchmal oder es gibt auch so einen Piratenfilm. Dann können wir mal schauen, das fände ich lustig. Oder auch ein Liebesfilm noch aus seiner Stummfilmzeit so. Und das verwirrt mich dann immer geradezu, wenn ich so einen Hitchcock sehe und das ist kein Krimi.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber das habe ich letztes Mal schon gesagt und da bleibe ich auch bei, der gehört auf alle Fälle zu den Top 5 der besten Regisseure aller Zeiten.
Auf jeden Fall.
Würde ich so. Kubrick würde ich noch dazu packen.
Ja, und Tarantino.
Tarantino, Francis Ford Coppola, das sind so für mich die ganz Großen, würde ich sagen. Das waren jetzt aber erst 4.
Ja, man muss sich ja immer was offen lassen.
Ja, Nummer 5 kann ich mir noch überlegen.
Genau.
Jim Jarmusch. Muss ich überlegen, ob ich den wirklich in die Spitzenklasse. Es gibt ja noch so die ganzen, also es ist nochmal so eine Handvoll, die.
Wir sollten auf jeden Fall Blue in the Face angucken.
Das ist aber kein Jim Jarmusch-Film.
Fällt mir immer gerade ein.
Sag mal, wir gucken, ja.
Also ich bleibe jedenfalls bei meiner Punktevergabe, also irgendwie sowas gegen 90.
Ja, dann sag mal. Zahl
sagen. 86.
Ich sag 81.
Oh, nur 81.
Oh, das ist ein
verdammter Warum? Achso, okay.
Ja, weil ich schon sagte, so, weil ich glaube, auch wenn der kurzweiliger war als Blade Runner, ich glaube, Blade Runner mir insgesamt mehr gegeben hat. Ja. Ich meine, wie gesagt, 81 ist ein Top-Wert. Und ich glaube, so in dem Spektrum der Filme, die wir bisher gesehen haben, habe ich ihn da ganz gut eingeordnet.
Okay. Ja. Na gut, das habe ich ja jetzt am Anfang schon dargelegt, dass ich das so vielleicht doch ein bisschen außer Acht lasse.
Ja, das
ist und die auch Filme nicht untereinander vergleichen sollte. Also schon wegen dieser diesem Fauxpas mit den Rittern der Kokosnuss. Ja. Den habe ich
Aber ich denke, im 80er-Bereich ist der Film gut angesiedelt, so, weil er zeigt halt einfach, Hitchcock setzt sich selbst Grenzen durch dieses Kammerspiel und macht das perfekt so.
Weißt du, was du noch nicht gesagt hast?
Was denn?
Die große Besonderheit, die vierte Wand ist zu sehen.
Ach so, genau.
Ja, das hast du mir nämlich noch erzählt gehabt und das ist ja schon interessant.
Ja, also da haben wir auch schon mal drüber geredet, auch bei Ritter der Kokosnuss. So.
Ja, genau.
Die da Durchbrechung wird die der vierten Wand, ja. Genau. Das ist halt normalerweise auch, sieht man halt drei Wände. Und die vierte Wand ist die Kameralinse.
Oder der Zuschauer.
Ja. Ja. So, und die Durchbrechung der vierten Wand ist dann halt immer, wenn sich, also es gibt eine enge und eine weite Definition, hatte ich auch schon gesagt bei Ritter der Kokosnuss. Enge Definition ist, wenn sich der Schauspieler direkt an den Zuschauer wendet, wird die vierte Wand durchbrechen. Und die weite Definition der Durchbrechung ist, dass alles, was halt dann die filmische Illusion zerstört, ist dann die Durchbrechung, wie es halt bei Ritter der Kokosnuss sehr oft gemacht wird, dass dann halt irgendwie
Sachen... Die falsche Spule eingelegt,
ja, genau. Suggeriert wird. Oder halt thematisiert wird, wie denn eine Kokosnuss ins mittelalterliche Großbritannien kommt. So, das sind dann so
Der hat Sachen. Wesentlich mehr Punkte verdient als 62 oder was ich damals gesagt habe.
Whatever. Wir können ja auch irgendwie nochmal gucken, so in 10 Jahren.
Und genau, wie oft kann man den eigentlich sehen, ja.
Und ihn dann nochmal bewerten. Aber hier die Besonderheit ist halt, dass sie ein Set mit 4 Wänden gebaut haben. Beziehungsweise wahrscheinlich haben sie das Set, haben sie immer wieder eine Wand rausnehmen können, weil ja einfach so ein Set extrem groß ist und das nicht alles in dieses
Zimmer gepasst hat. Vor allem, wenn da Gräben dabei waren.
Aber halt, um diesen beengten Raum für die Kamera noch weiter aufzuweichen, macht halt, inszeniert Hitchcock das halt so, dass man wirklich alle 4 Wände von diesem Wohnzimmer sieht. Und er macht, das ist zum Beispiel eine der wichtigsten Szenen, ist halt, wie dieser Mord geplant wird zwischen Tony und Swan.
Das heißt, Tony erklärt Swan, was er zu tun hat.
Genau.
Ja.
Und da wandert die Kamera wirklich im 360 Grad, auch nicht nur in einem Stück, sondern die schwingt immer hin und her. Aber während dieses Dialogs siehst du halt wirklich jede Ecke von diesem Wohnzimmer. Und das ist schon extrem gut, weil halt auch extrem aufwendig. Obwohl der Film auch in 36 Tagen abgedreht wurde, haben sie da halt trotzdem offensichtlich immer mal wieder eine Wand rausnehmen müssen, um dann wieder von der anderen Seite das alles zu filmen.
Ja.
Aber ich meine, wenn du das geschickt planst, so, wir filmen jetzt erstmal alle Szenen, wo die Kamera auf die Wand zeigt und dann.
Ja, ich meine, es waren doch eh nur so Pappwände.
Ja, natürlich. Aber es ist trotzdem wahrscheinlich aufwendig, die ab und auf und abzubauen.
Keine Ahnung.
Punkte haben wir gegeben?
Punkte haben wir haben, glaube ich, alles.
Ich denke, wir sind durch.
Genau.
Noch ein letztes Mal.
Genau. Auf die 10. Folge. Ja, Daniel, wie immer war es mir eine Freude, eine Ehre und ein Vergnügen.
Ja. Und ich danke fürs Zuhören, wer es bis hierhin durchgehalten hat.
Herzlichen Glückwunsch. Und oder auch weiterhin einen angenehmen Schlaf.
Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt
Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang.
Tschüss.
Ciao.
Man hört sich.
Please don't stall, don't you know? about that thing. If you wanna satisfy my soul, come on and rock me with a